Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen bei Einfach unterrichten und bei mir ist Thomas Klafke, Autor, Schulberater, der seine ganze Erfahrung aus seiner eigenen Schulzeit, seiner Praxiszeit als Schulleiter, als Lehrer zieht. Und der Gründungsmitglied von Klasse Leiten ist herzlich willkommen, lieber Thomas.
Ja, hallo. Guten Tag.
Zuerst eine ganz persönliche Frage. Wenn Lernen so individuell ist, wie lernst du denn am besten?
Das ist eine gute Frage, die beschäftigt mich schon mein ganzes Leben. Ich habe natürlich wie viele andere früher auch versucht, sozusagen den Lernstoff in mich hinein zu bimsen und habe dann schon im Studium so Verfahren wie Mindmapping entdeckt. Heute ist es so, dass ich auch immer noch gerne Theorie lese. Das brauche ich auch für meine Autorentätigkeit. Aber die wirklich guten Ideen, die kommen nicht am Schreibtisch, nicht beim Sitzen, sondern die kommen eigentlich bei mir, wenn ich in Bewegung bin. Vorzugsweise, wenn ich von der Gartenterrasse, wo ich was gelesen habe, in den Garten hineingehe und irgendetwas mache. Und dabei entstehen dann eigentlich die Ideen. Da ist es immer nur wichtig, irgendwas in der Hosentasche zu haben, also ein Diktiergerät oder einfach auch nur einen Zettel und solche Ideen dann aufzuschreiben.
Das Lernen in Verbindung mit Bewegung, das geht mir auch so. Und ich kann es besonders gut dann, wenn es spielerisch ist, wenn es so ein Lernen nebenbei ist. Also dieses absichtsvolle Lernen finde ich manchmal eher ein bisschen anstrengend, aber dieses so mit Spiel verbunden, dann geht es bei mir gut. Es gibt ja einen Artikel in der Ausgabe, der heißt Noch individueller als das Liebesleben sei das Lernen von Professor Schratz. Warum ist das so?
Ja, Michael Schratz, denke ich, ist einer der größten Experten auf diesem Gebiet. Ich habe mich wirklich gefreut, dass wir ihn gewinnen konnten für diesen Beitrag, den ich unglaublich spannend finde, der eigentlich zeigt, dass das Lernen immer noch so eine Laterna Magica ist, dass wir also wirklich sehr wenig wissenschaftlich belegbares Wissen, wie Lernen abläuft. Was wir wissen, ist, dass Lehren nicht immer automatisch zum Lernen führt, wie ich das ja auch selber auch erlebt habe. Das haben wir, wissen wir auch seit PISA 2001, wo man diesen Lehr-Lern-Kurzschluss endlich beseitigen konnte, wo man geglaubt hat, alles, was gelehrt wird, kommt auch dann an bei den Lernenden. Nein, also man muss sich die Seite der Lernenden wirklich angucken, welche Prozesse da ablaufen. Und Michael Schratz bringt dafür viele Belege, auch was viele wissen ja, den Bildungsforscher Hattie, der gerade in Deutschland war, der sich ja auch intensiv damit befasst und der die Lehrkräfte, uns Lehrkräfte, dazu ermutigt, einfach mal die Brille der Lernenden aufzusetzen beziehungsweise hinzuschauen, welche Prozesse eigentlich ablaufen. Michael Schratz hat so ein Modell entwickelt, der nennt das Lehrseits und Lernseits, also beide Seiten wichtig nehmen, also Wissen auf Wissen, das sagt Hattie auch, gerade in einem Interview habe ich das gelesen. Wir können trotz KI nicht darauf verzichten, Wissen weiterzugeben und die Lernenden zu ermutigen, sich Wissen anzueignen, aber wir brauchen einfach eine Fähigkeit hinzuschauen, was hilft ihnen dabei, dieses Wissen zu erwerben? Welche Prozesse sind das eigentlich? Und da ist es halt wirklich so, dass es keinen Einheitsbrei geben darf, sondern dass es ein Lernen, ein individueller Prozess ist, der bei fast allen Kindern unterschiedlich verläuft. Ich habe heute Morgen übrigens ein Interview in unserer Tageszeitung hier gelesen mit einem Neurochirurgen über Gehirnoperationen, der sagt, jedes Gehirn ist anders und bevor Sie jetzt zum Beispiel in ein Gehirn reingehen, operativ, machen Sie erstmal eine Kartierung des jeweils individuellen Gehirns. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das so direkt übertragbar ist aufs Lernen, aber für mich ist das eine schöne Metapher, dass ich wirklich sehe, die Kinder lernen unterschiedlich. Ich selber war in einer Hauptrealschule und ich habe Kinder miterlebt, die eigentlich von ihren Eltern aufs Gymnasium gedrückt werden sollten, die es aber einfach nicht geschafft haben, die dann aber auch so durch Praxis lernen, also durch Projekte, indem sie was tun konnten, Fähigkeiten gezeigt haben, die vorher überhaupt nicht zu entdecken waren. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach diesen ganzheitlichen Blick auf die Kinder bekommt und weiß, was oder einfach Ideen hat, wie man sie dazu motivieren kann, wie man sie unterstützen kann oder auch anregen kann, ihr eigenes Lernen mehr selbstverantwortet in die Hand zu nehmen.
Jetzt ist ja eigentlich die Co-Konstruktion beim Lernen schon länger ein Begriff. Und als Gegenbeispiel gibt es dieses Bild vom Gehirn, das man quasi öffnet und wie so ein Trichter draufsetzt und dann packt man da was rein und das gelehrt ist gelernt. Ist das nicht eine Verwechslung, Lehren mit Lernen gleichzusetzen? Oder ist das ein Schutzmechanismus? Denn wenn ich mir vorstelle, dass Lernen total individuell ist, wie soll ich denn da in der Klasse mit 25 Kindern dem gerecht werden?
Ja, ich habe ja eigentlich gedacht, dass dieser Lehr-Lern-Kurzschluss, dieser Nürnberger Trichter, wir haben im Heft auch eine schöne Karikatur, die ich aus Tunesien mitgebracht habe, die ich an einer Schule gesehen habe, wo die Kinder so wie aufgeschlagene Eier gemalt waren und die Lehrer dann mit einer Ölkanne dann das Wissen eingeflößt haben. Also ich habe ja eigentlich gedacht, dass das längst passé ist, dass es so eher die Lehrkräfte in meiner Schulzeit waren. Aber ich höre in Lehrgängen, Fortbildung immer wieder, gerade so aus dem Bereich der Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, in der Grundschule hat sich das schon eher rumgesprochen, dass es nicht so ist. Ja, dass wenn man etwas lehrt, dass das eigentlich dann auch gelernt wird. Und das funktioniert ja wirklich nur bei Kindern, die vielleicht jetzt für dieses Fach sehr motiviert sind oder die einfach sich den Druck selber machen, von Eltern unter Druck gesetzt werden. Aber wie lange hält denn das? Also meine jüngste Tochter war mir immer ein tolles Beispiel. Die hat gesagt, wenn ich eine Klausur schreibe, ich stehe um 5 Uhr auf, mache mir einen starken Kaffee und dann haue ich das Wissen in mich rein und bis mittags um 11 hält das. Und die hat wirklich guten Erfolg gehabt. Aber das war natürlich dann auch vergessen. Ja, das war natürlich weg. Und wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, was war denn nachhaltig, ja? Dann waren das bestimmt nicht solche Pau-Situationen. Darf ich mal ein Beispiel nennen? Ich hatte das große Glück, den Schriftsteller Walter Kempowski ein Jahr lang als Deutschlehrer in der Schule zu haben. Wir haben in der Schülermitverwaltung ihn sogar dazu beigetragen, dass er zu uns in unsere Klasse kam. Und er kam in der ersten Stunde mit einem großen, dicken, schweren Koffer rein, hat den aufgemacht und sagte nur, lest. Und also das war 1966, heute ist es ja kalter Kaffee, aber damals, für uns war das eine Revolution. Wir gingen ganz zögerlich, ja, können wir uns Bücher, ja, bitte, nehmt sie mit, nehmt sie nach Hause, lest und in der nächsten Stunde erzählt ihr mal, wie war der Anfang für euch, ja. Und letztlich haben wir dann, also die Bücher, haben wir unsere Leseprozesse ausgetauscht, auch wenn Leseprozesse abgebrochen wurden, weil das Buch zu schwierig war. Ich habe mich durch den Ulysses von James Joyce durchgekämpft und habe es dann vorgestellt. Und ich werde es nie vergessen, weil ich natürlich auch verzweifelt bin als 17-Jähriger an dieser Lektüre. Aber ich war natürlich auch stolz wie Oscar, dass ich das fertig gelesen habe und dass ich auch einen ungefähren Eindruck wiedergeben konnte. Also seitdem weiß ich zum Beispiel, was innerer Monolog ist, ja, oder Stream of Consciousness, den man literarisch darstellt, also für alle Literaturfreunde unter unseren Hörern und Hörerinnen ist das ein Begriff. Aber das habe ich nur behalten, weil wir das wirklich in so einem eindrucksvollen Unterricht mit so einer eindrucksvollen Person, die uns wirklich fasziniert hat, vermittelt bekommen haben. Ich hätte es bestimmt nicht behalten, wenn mir der Deutschlehrer, die Deutschlehrerin das vorerzählt hätte, ja, das wäre hier rein da rausgekommen. Und das ist, ich habe die größten Lernerfolge mit meinen Schülerinnen und Schülern immer bei Theaterprojekten. Ich bin theaterpädagogisch ausgebildet, habe Theater AG geleitet und Schüler, die sonst überhaupt keine Lust hatten, irgendwas zu lernen, die haben also umfangreiche Rollen auswendig gelernt, weil ihnen das wichtig war.
Gut. Hast du gerade so einen wichtigen Satz gesagt, nämlich, wie war es am Anfang, wollte der Lehrer wissen? Das ist ja schon übers Lernen nachdenken. Und das ist ein weiterer Artikel in dieser Ausgabe, dass man über das Denken und über das Lernen nachdenkt. Der hat es jetzt so gemacht, dass er euch Bücher zu lesen gegeben hat und gefragt hat, wie war's? Wie kann man noch Metakognition im Unterricht besser platzieren? Hast du da Praxisbeispiele?
Ja, da haben wir also einen sehr schönen Beitrag von Nicole Richter, die also diesen Prozess reflektieren über das eigene Lernverhalten und metakognitive Strategien entwickeln, sehr genau darstellt und dazu auch viele Instrumente und Werkzeuge liefert. Also das kann ja von Portfolio zu Lerntagebuch zu Reflexionsbögen, Reflexionsgesprächen, Beratungen, das ist also eine Riesenpalette. Und mit Hilfe solcher Reflexionen kann ich ja auch das machen, was Hattie fordert oder vorschlägt, dass ich dann sehe, wo hakt es eigentlich, wo geht's gut, wo geht's nicht gut, und dass ich dann mit den Lernenden darüber ins Gespräch kommen kann. Und das ist für Lehrkräfte natürlich ganz, ganz wichtig.
Wenn ich mich in die Lehrkräfte reinversetze, dann würde es mir Stress machen, mir 25 Zugänge zum Lernen zu überlegen, ja, wenn das so individuell ist. Aber Metakognition, über das Lernen nachdenken und dann vielleicht den Lernenden die Verantwortung zu geben, geh deinen Lernweg, das könnte ich mir wiederum vorstellen. Das wäre doch eine Sache, die vielleicht auch einfach umzusetzen ist.
Ja, natürlich. Also man sollte sich jetzt auch nicht da Stress machen damit. Es ist ja schon ein großer Fortschritt, wenn ich überhaupt sehe, dass das, was ich da jetzt vorne absondere, also hat das mal eine Ausbilderin zu mir gesagt, dass das automatisch jetzt auch in den Köpfen der Kinder ankommt. Wenn ich einfach Rückkopplungsprozesse habe, ja, Gesprächskreise, kurze Rückmeldungen der Kinder, dann weiß ich ja vielleicht auch ungefähr, wo es hakt und wer besonders Hilfe braucht. Und natürlich können die Schüler, das ist ja auch ganz wichtig, gerade im selbstgesteuerten Lernen, sich auch selber untereinander durchaus beraten und helfen. Ich habe also schon oft erlebt, wenn Kinder Probleme mit einem Thema hatten, ich habe das gemerkt, sie haben sich gemeldet, habe ich vorher schon gesehen, andere kommen damit sehr gut klar. Und ich habe dann sozusagen den Kontakt hergestellt zwischen denen. Das ist ja im Grunde genommen auch eigentlich eine Hochbegabtenförderung, weil die Hochbegabten oder die Schnelleren oder die in einem Fach besonders Kompetenten natürlich auch dadurch, dass sie es anderen vermitteln und nochmal deutlich machen, natürlich auch nochmal was dazu lernen. Und sie werden auch sehr schnell lernen, das ist ja auch immer ein Thema, in den Auswertungsgesprächen nicht die Lösung sagen oder den Lernweg vormachen, sondern einfach gucken, wo ist denn jetzt die Schwierigkeit und welche Hilfestellung würde denn dazu führen, dass ein Kind, was jetzt Probleme hat, mit einer Aufgabe einen Schritt weiterkommt. Ne? Das ist ja das, was auch im Peer Learning ganz wichtig ist, dass die Peers also da auch eine Anleitung bekommen. Das, finde ich, gehört eben auch zum Methodenlernen oder dazu, wenn man selbstwirksames Lernen fördern will.
Mir ist noch ein Punkt aufgefallen. Es gibt ja große Unterschiede, wie Lernende an Aufgaben herangehen. Da gibt es die Entmutigten, die in der Klassenarbeit sitzen, den Anfang der Aufgabe nicht verstehen und diese Aufgabe einfach auslassen. Und dann gibt es diejenigen, die denken, ich ahne ungefähr, worauf diese Frage abzielt. Ich schreibe mal alles hin, was ich weiß, was im Entferntesten damit zu tun haben könnte und kriegen dann vielleicht noch 3 Punkte auf diese Frage. Wäre das eine Möglichkeit zu identifizieren, wie groß das Selbstvertrauen in den eigenen Lernprozess und das Wissen über das eigene Lernen ist?
Naja, also in der Klassenarbeit ist es dann ein bisschen spät. Ne? Ich gehörte zu denjenigen in Mathematik, die also sagten, ich weiß zwar nicht, worum es geht und ich verstehe es auch nicht, aber ich schreibe jetzt mal irgendwas hin. Und die Folge war natürlich, dass ich vielleicht fürs Bemühen einen Punkt bekommen habe. Aber an dem Punkt war es einfach zu spät. Ich hätte das vielleicht schon gerne vorher mal rausgekriegt, habe es auch, aber ich hätte gerne vorher mal auch vielleicht die Möglichkeit haben wollen, mit der Lehrkraft vielleicht auch mal im kleinen Kreis nach dem Unterricht oder in 10 Minuten am Schluss der Stunde nochmal nachzufragen. Also ich komme überhaupt nicht rein in das Verfahren der quadratischen Gleichung. Was mache ich da eigentlich falsch? Also woran liegt's denn jetzt eigentlich? Also ich war im Rechnen immer gut. Ich bin Bauernsohn. Also ich konnte rechnen wie Weltmeister, kann ich heute noch. Aber sobald es in die Algebra ging, in abstrakte Zahlen, hat bei mir einfach dieser Übergang, der ist einfach schief gegangen. Und wenn ich das jetzt sehe, ne, also ich hatte beispielsweise mal, ich arbeite auch ehrenamtlich in einer Gemeinschaftsschule und habe dann mal gemerkt, dass eine Siebtklässlerin das kleine 1x1 nicht konnte, weil sie da vor einer Aufgabe, ich bin da rumgegangen und habe immer ein bisschen geguckt, was arbeiten sie, und sie raufte sich die Haare und war verzweifelt. Und dann habe ich von ihr gehört, ja, das war die Corona-Zeit, da hat sie es nicht mitbekommen. Ich sage, wie bist du denn überhaupt jetzt weitergekommen? Ja, wir haben uns die Ergebnisse im Klassenchat dann gesagt und dann hatte ich immer alles richtig. Das ist ja das Problem, wenn immer alles richtig ist und ich nicht merke, wo die Schwierigkeit ist, dann kann ich als Lehrkraft auch nicht einsetzen. Und das ist, glaube ich, wichtig, die Kinder zu ermutigen, ihre Schwierigkeiten zu zeigen und Fehler zu machen. Weil nur mit diesen Fehlern habe ich überhaupt einen Ansatzpunkt. Das ist, in Deutsch habe ich das ähnlich gesehen. Also wenn es ganz banal um Rechtschreibung ging, ja, da habe ich Diktate gehasst, weil Diktate konstatieren ja nur das, was sowieso nicht gekonnt wird. Ich habe wirklich auch die Texte der Kinder selber genommen und habe gesagt, du, ich glaube, dass du noch nicht verstanden hast, wie Langvokale und Kurzvokale in der Schreibung unterschieden werden. Ja, das ist eine mit oft mit H und das andere mit Doppellaut, dass aber nie vor einem RK jetzt ein IE kommt zum Beispiel. Das ist, ja, oder vor einem NK oder so. Oder dass nach LNR das Merkel, ja, steht nie TZ und nie CK. Das kann man auswendig lernen, aber man kann es auch sehen. Das Kind kann es rausfinden, wenn ich genügend Material hinlege. Ne? Also ich rede jetzt mal von meinem Fach, das kann ich besser beurteilen. Also wie gesagt, einfach diese Diagnostik, ich kann das natürlich nur immer ansatzweise leisten. Ich habe nicht den Anspruch, 30 Kinder genau zu sehen. Aber je mehr sie selbstständig arbeiten, desto mehr habe ich auch Zeit rumzulaufen. Wenn ich vorne stehe, die ganze Zeit vorne stehe und die nur in Reihen vor mir sitzen, ja, dann sehe ich nichts. Ja, dann sehe ich nur, wer schläft. 30% der Kinder langweilen sich. Also in 30% des Unterrichts wird sich gelangweilt, habe ich vorhin gerade gelesen. Aber wenn sie selber arbeiten und ich sehe, okay, sie kommen nicht weiter, dann habe ich ein bisschen Zugang. Deswegen stehe ich eben auch sehr auf individualisierten Lernen, auf selbstständigem Lernen, soweit es geht. Das muss man natürlich aufbauen. Aber ich habe viel mehr Möglichkeiten da, die Kinder zu beobachten, mit ihnen zu reden individuell, als wenn ich immer die ganze Klasse zu beglücken versuche.
Jetzt hast du gesagt, man muss ja mitkriegen, wenn Kinder Fehler machen. In der Ausgabe geht es auch viel um Lernen durch Freiraum. Und da ist doch die große Befürchtung, dass man gar nicht mitbekommt, wenn Kinder Fehler machen. Also lernen die da was in Freiräumen wie dem Friday, wie anderen Formaten? Oder kriegen wir nur nicht mit, wenn sie nicht vorankommen und wenn sie Fehler machen?
Naja, da ist es natürlich ganz wichtig. Früher haben wir das, also heute nennt man das ja agiles Lernen oder Friday, dieses Format Friday. Es funktioniert natürlich nicht, wenn ich jetzt sage, macht mal. Nicht? Das geht überhaupt nicht. Die brauchen natürlich methodische Kompetenzen. Sie brauchen soziale Kompetenzen, in der Gruppe zu arbeiten. Das ist wichtig, dass ich das aufbaue im Unterricht oder im Klassenteam. Aber wir haben im Heft eigentlich eine ganze Palette von Methoden des agilen Lernens aufgeführt. Diese Kanban-Boards zum Beispiel, wo man eben sieht, wo steht die Gruppe, wo hat sie Schwierigkeiten, was braucht sie. Also das kann man ja nicht immer alles sehen. Es ist eben gut, wenn diese Lernprozesse irgendwo dokumentiert und visualisiert werden, sodass ich da wirklich dann auch gezielt intervenieren kann. Und das muss man als Lehrkraft. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das schon läuft. Wenn man darauf wartet, dass die dann irgendwann ihr Projektergebnis vorstellen, kann es dazu führen, dass man also einen Tag vor dem Präsentationstag dann lauter Krisengruppen hat. Und das ist natürlich zu spät. Das muss vorher schon deutlich werden.
Wenn ich als Lehrkraft mich noch nie an agile Methoden rangewagt habe, welche Methode wäre denn dann der richtige Einstieg für mich?
Ich würde da eben kleinschrittig vorgehen. Ich würde überhaupt erstmal, also beispielsweise, dass ich eine Lerntheke habe oder ein Stationenlernen, dass die Kinder einfach mal verschiedene Angebote bekommen und dann versuchen, innerhalb von einer Doppelstunde vielleicht, also 45 Minuten reichen da nicht. Vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, einen Themen- oder Projekttag zu machen. Aber in einer Doppelstunde, in einem fachlichen Lernen zu einem Thema einfach verschiedene Angebote unterbreiten und dann mal schauen, worauf greifen Sie zu und wie gehen Sie damit um? Und dann das Ganze dann eben auswerten und reflektieren. Also wirklich kleinschrittig vorgehen. Sie brauchen viele Fähigkeiten für Projektarbeit und agiles Lernen. Das geht von der Recherche über Plakatgestaltung hin zu natürlich den ganz gesamten Möglichkeiten, die wir mit den digitalen Endgeräten haben. Da die einzubeziehen, finde ich ja heutzutage auch sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel mal mit einem zu einem Thema, zu einem Ökologiethema einen Film zu drehen mit dem Smartphone und den dann eben zu schneiden, zu zeigen und auszuwerten, das ist natürlich etwas, was sie auch total motiviert.
Eine andere Möglichkeit wäre ja auch einfach in die Ausgabe 30 von Klasse Leiten reinzuschauen, personalisiertes Lernen. Dort gibt es Beiträge, dort gibt es Toolboxen, zum Beispiel über das Reflektieren, über das eigene Lernverhalten, über die Selbststeuerung, über metakognitive Strategien, über zukunftsorientierte Methoden des agilen Lernens und über Lernen in Freiräumen, wie zum Beispiel dem Friday. Für Lehrkräfte wünschen wir uns, dass zumindest diese Verwechslung Lehren ist gleich Lernen, das, was ich gelehrt habe, das haben wir jetzt alle im Kopf, dass das der nächste Lernschritt wäre. Das wäre doch ein guter Wunsch. Ich danke dir, lieber Thomas Klafke.
Gerne.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.